Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Es ist ein bemerkenswerter Schritt für einen US-Präsidenten. Joe Biden hat gestern angekündigt, Israel bei einer möglichen Offensive in Rafah nicht mit Waffen zu unterstützen. Ich habe darüber heute Morgen mit unserem Israel-Korrespondenten Julio Segador gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie diese Ansage aus Washington in Tel Aviv ankommt.
Naja, es kommt natürlich vor allem sehr, sehr kritisch an und alle Äußerungen, die wir haben, die sind auch durchwegs kritisch, zum Teil sogar trotzig. Also es gibt ja die Aussagen von Benjamin Netanyahu gestern aus einer Videobotschaft, der gesagt hat, wenn wir allein dastehen müssen, dann werden wir allein dastehen und wenn es sein muss, werden wir mit unseren Fingernägeln kämpfen. Also das klingt schon sehr, sehr, ja fast polemisch und er hat verwiesen, wie manche andere auch auf den Unabhängigkeitskrieg, der liegt jetzt ziemlich genau 76 Jahre zurück und damals gab es auch ein Waffenembargo der USA gegen Israel und da betonen sehr, sehr viele, wir haben diesen Krieg dennoch gewonnen.
Können wir dann davon ausgehen, dass Israel, die israelische Armee jetzt weitermacht mit ihren Vorbereitungen für eine Offensive in und um Rafah?
Also sie hat zumindest heute Nacht weitergemacht, denn die Information, die wir jetzt vom israelischen Militär bekommen haben, ist, dass weiter vor allem im Ostteil von Rafah gekämpft wird und auch um den Grenzübergang, also die palästinensische Seite des Grenzübergangs herum, da seien mehr als 50 Hamas-Kämpfer getötet worden und es wird von heftigen Kämpfen berichtet. Aber wie das israelische Militär auch betont, es sind gezielte und punktuelle Aktionen eben im Osten der Stadt.
Herr Segador, wir müssen noch auf einen anderen Schauplatz schauen an diesem Freitagmorgen. Das Palästinenserhilfswerk der UNO hat jetzt sein Büro in Jerusalem geschlossen und zwar wegen der Proteste rund um das Gebäude. Das alles sorgt gerade für viele Schlagzeilen international. Was genau ist da passiert?
Also es gab wohl zwei Brände. In Ost-Jerusalem ist das Hauptquartier des Palästinenser Flüchtlingshilfswerkes. Und da hat sich ja der Chef des Hilfswerkes, Lazzarini, auch gemeldet und eben gesagt, dass es wohl bewaffnete Männer waren, die von einer Menschenmenge begleitet wurden und die dann zumindest die Außenfassade des Gebäudes in Brand gesetzt haben. Und da wurde auch skandiert, brennt die Vereinten Nationen nieder. Ich gehe davon aus, dass ja radikale Israelis sind, möglicherweise auch Siedler, aber ich halte mich da sehr, sehr zurück, weil es dafür keine Verifizierung gibt. Aber das würde so ein bisschen in das Bild der Vergangenheit passen. Und deshalb ist dieses Gebäude jetzt geschlossen worden, bis die Sicherheit wiederhergestellt ist.
Soweit Informationen von Julio Segador aus Tel Aviv. Und wir machen weiter mit den wichtigsten Schlagzeilen an diesem Freitagmorgen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen will heute über eine Stärkung der Rechte der Palästinenser abstimmen. Aus New York, Antje Passenheim.
Das Votum dafür, dass die Palästinenser ein volles Mitglied der Vereinten Nationen werden, es wäre ein starkes politisches Signal der Weltgemeinschaft, aber mehr auch nicht. Denn damit das wirklich passiert und die entsprechende Resolution bindend wäre, müsste vorher der mächtige UN-Sicherheitsrat grünes Licht geben. Und das hat das 15-köpfige Gremium erst im vergangenen Monat verweigert. Diplomaten schätzen, dass die Mehrheit der Vollversammlung den palästinensischen Antrag heute unterstützt. Ein Veto kann in diesem größten UN-Gremium keiner einlegen.
Wie können deutsche Universitäten umgehen mit den Protesten von Studierenden anlässlich des Gaza-Konflikts? Dazu hier bei uns heute Morgen Ralf Michels, der Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht.
Es ist auch eine deutsche Unart, würde ich sagen, ein bisschen immer zu sagen, dass wir eine Stellung nehmen müssen zu den Meinungen, die geäußert werden. Zunächst mal ist der Meinungsraum, gerade in der Diskussion in der Universität, ein Diskursraum. Da muss also diskursiv mit Dingen umgegangen werden und eben nicht repressiv. Also das Bundesbildungsministerium, die sagt, ihr steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, das ist natürlich schon ein massiver Druck, selbst wenn da keine konkreten Folgen dran gezogen werden. Und dann ist aber die zweite Frage auch, wie geht man damit um tatsächlich als Universität? Versucht man das zu deeskalieren? Versucht man also dafür zu sorgen, dass man diese Demonstranten friedlich hält? Oder eskaliert man, indem man die Polizei holt?
der Hamburger Jurist Ralf Michels. Die Rufe nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht werden lauter. Auch SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius ist dafür. Er will in einigen Wochen mögliche Optionen vorschlagen. Für eine sogenannte Auswahlpflicht sprach sich hier in den Informationen am Morgen Hans-Peter Bartels aus. Er ist Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik und ehemaliger Wehrbeauftragter im Bundestag.
Aus den Tauglichen und Willigen werden dann nach Eignung und Bedarf so viele gezogen, wie man braucht. Ich würde sagen, jetzt 40.000 im Jahr. Bei Jahrgangsstärken von etwa 600.000 Deutschen, jungen, volljährigen Deutschen, ist das keine gigantische Zahl. Also wir werden als NATO stärker werden müssen. Und das heißt, auch Deutschland wird seinen Teil dazu beitragen. Und mit dieser kleinsten Bundeswehr, die wir je hatten, wenn man es rechnet, was Deutschland der NATO zugesagt hat, dann käme man etwa auf 240.000, die die Bundeswehr bräuchte. Also ich wäre dafür, dass man in dieser Wahlperiode noch die gesetzlichen Grundlagen und die organisatorischen Grundlagen anfängt zu schaffen für die Wiederbelebung der Wehrpflicht. Die historischen Umstände mahnen zur Eile.
Hans-Peter Bartels, der ehemalige Wehrbeauftragte. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Chef seiner Leibgarde entlassen, Rebecca Barth.
Ein entsprechendes Dekret veröffentlichte das ukrainische Präsidialamt am Donnerstag. Gründe für die Entlassung von Serhii Rut wurden darin aber nicht genannt. Nur zwei Tage zuvor, am Dienstag, hatte der ukrainische Geheimdienst SBU über die Festnahme von zwei Mitarbeitern der Abteilung für Staatsschutz informiert, die Serhii Rut leitete. Die Abteilung ist für den Schutz des Präsidenten zuständig. Den festgenommenen Männern wird vorgeworfen, zu einem Agentennetz des russischen Geheimdienstes FSB zu gehören und ein Attentat auf Volodymyr Selenskyj und andere hochrangige Vertreter der ukrainischen Führung geplant zu haben.
Das Rentenpaket 2 sollte eigentlich in dieser Woche im Kabinett beschlossen werden. Die FDP aber fordert jetzt Nachbesserungen. Diese opponierende Haltung des Koalitionspartners wertete die rentenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Tanja Machalet als wahlkampfmotiviert. Sie sagte heute Morgen hier in dieser Sendung:
Das hat natürlich auch was mit anstehenden Wahlen zu tun, also kurz vor der Europawahl. Das kann man durchaus nachvollziehen, dass da Parteitagsbeschlüsse dann auch rausgeholt werden. Also wir diskutieren ja dieses Rentenpaket jetzt schon seit einer geraumen Zeit. Dass es dann rund um einen FDP-Parteitag ja etwas andere Vorschläge gibt, das hat mich in der Tat nicht überrascht. Aber wir werden als SPD auf jeden Fall dabei bleiben, das so umzusetzen, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. So einen langen Zeitraum hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass wir stabile Rentenversicherungsbeiträge hatten. Und wir hatten auch schon da hatten wir deutlich höhere. Und das, was jetzt vorgesehen ist mit dem Rentenpaket 2, die Steigerungen, die sind sehr moderat.